Liebe Gäste und Freunde, liebe Geschwister, euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus von Nazareth, dem Christus dieser Welt. Amen. Vor 5,5 Wochen ist eine bedeutende Frau gestorben. In einer Biografie über sie heißt es: Verrückter kann man gar nicht leben. Diese Frau hatte in Deutschland Medizin studiert, trat als Ärztin in einen katholischen Orden ein und lebte seit 1960 in Pakistan. Dann ab 1980 für 10 Jahre in Afghanistan, sogar in der Zeit der sowjetischen Besatzung und auch unter der Herrschaft der Taliban. Man nannte sie den Engel von Karachi, der damaligen Hauptstadt Pakistans. Der richtige Name dieser deutschen Ärztin ist Ruth Pfau. Nicht alles verraten, aber ich habe es ja schon gesagt. Durch ihren Einsatz ist es gelungen, in Pakistan und Afghanistan die Lepra zu besiegen. Ärztin, Nonne, Powerfrau. Eine Nonne, die in einem muslimischen Land zur Staatssekretärin im Gesundheitswesen ernannt wurde. Eine Powerfrau, die in einer von brutaler Gewalt bestimmten Gesellschaft den Weg zum Frieden und zum Dialog der Religionen gewiesen hat. Ein faszinierendes Leben, das zeigt, aus welcher Power, aus welcher Kraft heraus sie gelebt hat, aus der Liebe zu Gott und den Menschen. Sie wurde 87 Jahre alt und bekam ein Staatsbegräbnis in Karachi. Das hätte sie vermutlich nicht gebraucht. Aber es ist ein Zeichen der Dankbarkeit eines Staates dafür, dass sie viele Menschen zurück ins Leben gebracht hat. Wer leprakrank ist, ist nämlich bei lebendigem Leib tot. Auch für diesen armen Menschen in unserem heutigen Predigttext galt das. Die damalige Gesellschaft war so geprägt, dass Aussatz bedeutete, bei vollem Bewusstsein von allem ausgeschlossen zu sein, was das Leben lebenswert macht. Kein Kontakt zur Familie, zu Frau und Kindern, kein Leben in der Gemeinschaft des Dorfes, keine Berührung von anderen, keine Nähe, keinen Kuss, keinen Sex. Näherte sich ein gesunder Mensch einem Aussätzigen, musste der schon von weitem rufen: Ich bin unrein, unrein, kommt mir nicht zu nahe. Was war das für ein Aussatz? Im griechischen Text steht das Wort Lepros. Das lässt vermuten, dass es sich eben um einen Leprakranken handelt. Lepra ist eine heute noch auftretende Infektionserkrankung, besonders verbreitet in Indien, Brasilien und einigen afrikanischen Staaten, auch in Kamerun übrigens. Möglich ist es, dass hier im Evangeliumstext tatsächlich ein Fall von Lepra vorliegt, aber sicher ist das nicht. Miriam, die Schwester von Mose zum Beispiel, wird auf dem langen Weg durch die Wüste von einem Moment zum anderen aussätzig. Im lateinischen Text über diese Ereignisse steht ebenfalls das Wort Lepra. Nach 7 Tagen Isolation außerhalb des Lagers ist der Aussatz aber wieder verschwunden. Die Haut sah aus wie die von jeder anderen schönen Frau. Das sieht nicht nach Infektion mit dem Mycobacterium Lepra aus. Die Haut ist nicht nur für schulmedizinisch geprägte Menschen wie mich ein Fenster der Seele. Aber nicht jede Hauterkrankung ist Zeichen einer seelischen Bedrückung, von psychischem Stress. Den allerersten Praxiseinsatz in meiner Ausbildung zum Krankenpfleger habe ich ein Vierteljahr lang auf der Dermatologie, also einer Hautklinik, erlebt. Sehr herausfordernd. Ich will das gar nicht beschreiben. Aber es war und es wäre immer noch für mich sehr erschütternd zu sehen, was Männer und Frauen mit Hauterkrankungen aushalten müssen, wenn sie sich im Spiegel anschauen. Welchen Ekel sie empfinden müssen, wenn sie im Sinne unseres Textes denken, ich bin aussätzig, ich bin unrein, keiner darf mich so sehen. Solche Menschen gehen nie ins Schwimmbad, sie tragen auch im Sommer keine kurzärmeligen Hemden oder Blusen. Manche kommen nie aus dem Haus, weil sie Kleidung auf der Haut nicht ertragen. Viele solcher Patienten habe ich mit Salben, Cremes, Tinkturen und Verbänden versorgen müssen. Bei einigen könnte man sagen, versorgen dürfen. Es ist schön, kühle Creme zu spüren. Meistens habe ich dabei Handschuhe getragen und trotzdem sind mir diese Leute unter die Haut gegangen. Wir brauchen also beim Nachdenken über unseren Text nicht zu Krankheitsbildern von vor 2000 Jahren zurückzubeamen. Solche Menschen gibt es immer noch und ich schlage vor, wir übersetzen unseren Vers 40 mit: Da kam eine schwer hautkranke Person zu Jesus. Nun muss eine weitere Nebenwirkung dieser Erkrankung erwähnt werden. Aussätzige waren nicht nur von ihrer Familie getrennt, sie mussten auch noch ertragen, dass viele meinten, man sei ja wohl selber schuld an seiner verzweifelten Situation, denn Aussatz galt als Strafe Gottes für schwere Sünden. Bei Miriam war das zum Beispiel so. Dazu muss natürlich was gesagt werden, auch wenn heute Sonntag ist. Es gibt jede Menge Erkrankungen, die vermeidbar sind. Es gibt unzählige Risiken für die Gesundheit, die bei vollem Bewusstsein in Kauf genommen werden. Rauchen, Alkohol, häufiger Verzehr von gegrilltem Fleisch, die Kombination von Alkohol und der Pille, ungeschützter Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern, um nur mal einige Beispiele zu nennen. Keine Angst, es kommt jetzt keine Statistik, wie viele Tote durch Bronchialkarzinome, Alkoholismus und Darmkrebs in Deutschland unterwegs sind, wie viele Schlaganfälle bei jungen Frauen vorkommen und welche Geschlechtskrankheiten auf dem Vormarsch sind. Vielleicht war es gar nicht nötig, diese Risiken hier zu nennen, denn vermutlich gehen die meisten von uns hier solchen Risiken bewusst aus dem Weg und dadurch vermeiden wir wahrscheinlich solche Erkrankungen. Aber wenn sie uns doch treffen, wenn uns so eine Diagnose eiskalt erwischt, das ist dann doch keine Strafe Gottes. Ich verbiete mir immer wieder zu denken, der oder die ist doch selbst schuld an der Krankheit. Das Wort Schuld an dieser Stelle lässt mir die Gedankenfalle, dass Gott jetzt gleich mit einer entsprechenden Strafe vorbeikommt, viel zu schnell zuschnappen. Für mich sind viele schwere Krankheiten Konsequenzen falschen Verhaltens. Und natürlich, Gott redet auch durch Erkrankungen, nicht nur mit den Betroffenen, sondern auch mit denen in derer nächsten Umgebung und mahnt damit zur Umkehr. Es ist ja nicht so, dass in der Jesusbruderschaft mit ihren verschiedenen Gruppierungen nur gesunde Leute unterwegs sind. Alle Schwestern, die auf unserem Friedhof liegen, und zwei Brüder, die wir sehr vermissen, sind an Krebs gestorben. Bei unseren Familien sind drei Frauen viel zu früh Witwen geworden. Nur zur Verdeutlichung für die, die ihn noch kannten, ab kommenden Mittwoch bin ich älter, als Karl-Heinz Michel geworden ist. Ich behaupte, dass niemand der genannten Verstorbenen deshalb erkrankte, weil er oder sie nicht die richtige Lebenseinstellung hatte, nicht positiv genug gedacht und einfach seine Probleme nicht richtig bewältigt hatte und deshalb auch noch selber schuld ist, so krank zu werden. Ganz zu schweigen, die unter uns in der Bruderschaft von Problemen vor der eigenen Geburt oder wegen vererbbarer Krankheiten leiden. Obwohl das alles keine Strafe Gottes ist, für die Betroffenen und ihre Eltern ist dieses Leid oft kaum zu ertragen. Es ist eine große Herausforderung an alle, die mit auf dem Weg sind, das Leid zu mindern und Hoffnung zu wecken, wo Verzweiflung quält. Der schwer hautkranke Mann in unserer Heilungsgeschichte hatte diese Hoffnung. Gegen seine alltägliche Erfahrung war er noch nicht ganz in Depression versunken. Er hatte sich einen Rest Zorn bewahrt, eine innere Rebellion gegen seine Krankheit, einen letzten Funken Hoffnung in all seiner Verzweiflung. Ich will mich nicht aufgeben. Ich will kämpfen und einen Ausweg suchen, wird er sich gesagt haben. Und der Wunsch nach Heilung macht einen solchen Kampf jeden Tag neu nötig. Und so macht sich dieser Mann auf die Suche nach Heilung. Irgendwie muss er auf seiner Suche von Jesus und der Kraft, die von ihm ausging, gehört haben. Denn als Jesus in seine Gegend kommt, da ist er zur Stelle. Anstatt die Vorübergehenden vor seiner Unreinheit zu warnen, überwindet er die Menschenscheu, die sich durch seine Krankheit tief in ihn eingeprägt hat, und er überspringt die innere Mauer seiner Isolation. Er wirft sich Jesus zu Füßen und fleht ihn an. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Die Reaktion Jesu auf diese Bitte, diese anmaßende Aufforderung, wird unterschiedlich überliefert. Während Jesus bei Matthäus und Lukas den Mann mit der Hand berührt, erwähnt Markus das nicht. Bei Markus heißt es nur, und Jesus hatte Mitleid mit ihm. In einer anderen griechischen Handschrift dieses Textes heißt es aber, und Jesus wurde im Inneren zornig. Also, dass jemand Mitleid mit einem durch den Aussatz verunstalteten Menschen haben kann, das leuchtet uns ein. Aber warum Zorn? Vielleicht kommt Jesu Zorn hier aus einer Empfindung, die wir unter Umständen auch von uns gut kennen. Wenn ich sehe, wie jemand unschuldig leiden muss, sei es durch Krankheit, einen Unfall oder was auch immer, dann gerate ich auch oft in Zorn. Es könnte Jesu heiliger Zorn sein, darüber, dass Gott die Schöpfung doch gut gemacht hat und trotzdem Ungerechtigkeit, Leid, Krankheit und viel zu früher Tod existieren. Auch wir tun grundsätzlich gut daran, durch Unglück, Nöte und Katastrophen nicht nur unser Mitleid herausfordern zu lassen. Vielleicht noch viel mehr gilt es, auch nach den Ursachen für Leid und Ungerechtigkeit zu fragen und diese zu bekämpfen. Mitleid und Erbarmen stehen nicht im Gegensatz zu Zorn und Protest. Es sind zwei Seiten ein und derselben Medaille unseres Auftrags zu diakonischem Handeln. Solche Diakonie sollte eine Kernkompetenz von uns Christen sein. Jesus sieht den Aussätzigen, diesen lebendigen Toten, und es wühlt ihn bis ins Tiefste hinein auf, dass Menschen solch einem Leid ausgesetzt sind. Vielleicht spürt er auch einfach Zorn und Mitleid gleichzeitig. Jedenfalls lässt er sich innerlich anrühren von ihm und seinem Schicksal. Ich traue es Jesus zu, dass er den Kranken tatsächlich berührt hat und dieses eiserne Tabu bricht. Aussätzige waren Unberührbare im wahrsten Sinne des Wortes. Niemand durfte sich ihnen nähern, sie schon gar nicht berühren, aus Angst vor einer weiteren Ausbreitung der Krankheit. Indem Jesus die kranke Person berührt, sie anfasst, Nähe zulässt, überspringt auch er die unsichtbare Mauer zwischen Gesunden und Kranken, zwischen Außenseitern und Anerkannten. Wir haben ja heute andere Randgruppen in unserer Gesellschaft, als sie uns das Neue Testament zeigt, mit Ausnahme der Behinderten vielleicht. Wir haben Obdachlose, Flüchtlinge und Asylbewerber, nur scheinbar integrierte Ausländer, psychisch kranke Langzeitarbeitslose und. Die unsichtbaren Mauern zwischen ihnen und uns zu überspringen, dazu ermutigt uns Jesu Verhalten. Denn diese Mauern trennen uns voneinander. Sie erzeugen Vorurteile und machen eine Verständigung manchmal nicht nur schwer, sondern oft unmöglich. Jesus lebt uns dagegen eine tiefe Menschlichkeit vor, die sich aus Erbarmen und Mitleid aber auch aus Zorn und Empörung gegen die Missstände in unserer Welt speist. Jesus heilt aus seiner Macht heraus. Ich will es, sagt er. Sei gesund, sei rein. Damit stellt Jesus die gute Schöpfungsordnung wieder her, so wie Gott von Anfang an die Welt gedacht hat und gewollt hat. Damit gibt er einen Ausblick auf Gottes kommende Welt, so wie wir es in der Lesung vorhin von Jakob gehört haben, dem im Traum der Himmel offen stand. So wird auch durch dieses Heilungswunder eine Tür zum Himmel, einen Spalt breit geöffnet. Denn am Ende der Zeiten, so verheißt es uns die Offenbarung des Johannes, wird es kein Leid mehr geben, kein Geschrei und keinen Schmerz. Aber noch ist es nicht so weit. Das muss auch der Geheilte in unserer Geschichte erfahren, denn obwohl er nun geheilt ist, soll und darf er laut Jesu Anweisung nichts davon erzählen. Mit aller Entschiedenheit ermahnte er ihn, hüte dich, mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring für deine Reinigung das Opfer dar, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein, dass ich das Gesetz ernst nehme. Zweierlei macht Jesus mit diesen Worten deutlich. Er hält sich an die jüdischen Gesetze, die vorsahen, dass nur ein Priester darüber zu entscheiden habe, wann jemand wieder als rein gelte und somit in die Gemeinschaft der Familie und des Dorfes zurückkehren konnte. Jesus erkennt hier die Autorität der Priester an und fordert den Geheilten auf, die Opferriten zu vollziehen. Das 14. Kapitel im 3. Buch Mose ist ziemlich lang und voll von diesen Schilderungen des aufwendigen Rituals, die zu dieser Gesundschreibung und Resozialisierung dazugehören. Kompliziert, aber noch zu verstehen und nachzuvollziehen. Doch was soll dieser barsche Befehl, hüte dich, mit jemandem darüber zu sprechen? Ist doch vollkommen klar, dass solch ein geheilter Mensch, der so schnell von einem lebendigen Toten wieder zu einem Geheilten geworden ist, darüber nicht schweigen kann. Und so geschieht es dann auch. Die Eva hat es ganz toll vorgelesen. Der Geheilte sprudelt über vor Freude, Dankbarkeit, Glück und erzählt von Jesus und allem, was er erlebt hat. Aber genau das will Jesus anscheinend nicht. Das heißt weiter in unserem Text, bald war die Sache so bekannt, dass Jesus in keine Stadt mehr gehen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Hätte es damals schon Paparazzi und unsere Sensationspresse gegeben, die Jungs hätten gut zu tun gehabt. Ist es diese zur Schaustellung in der Öffentlichkeit, die Jesus mit dem Schweigeverbot verhindern will? Warum dieser merkwürdige Versuch der Geheimhaltung, die auch bei anderen Heilungsgeschichten erwähnt wird? Jesus will nicht in die Kategorie Wunderdoktor einsortiert werden, nicht die Neugier Schaulustiger befrieden und nicht um der Wunder- und Zeichenwillen Gehör finden. Erst von Karfreitag und Ostern her, also erst durch seine Leidens- und Auferstehungsgeschichte, will er sichtbar und erkannt werden als der Messias, als Gottes Sohn, als derjenige, der gekommen ist, den tiefen Riss zwischen Gott und den Menschen wieder heil zu machen, die hohe Mauer der Trennung zwischen Schöpfer und Geschöpfen zu überwinden, zu durchbrechen. Das Leben Jesu und seine Botschaft sind am besten von diesem Ende aus zu verstehen und richtig zu deuten. Und deshalb untersagt Jesus, den Geheilten von seinen Wundern zu berichten. Die Evangelien sind keine Aneinanderreihung von spektakulären Helden und Wundertaten Jesu. Sie sind vielmehr Berichte der Passion mit ausführlicher und höchst wundervoller Einleitung. Der heutige Text macht mir Mut, Grenzen zu überwinden, unter denen ich leide. Der schwer hautkranke Mensch hat erlebt, wie er die Mauer seiner Krankheit überwinden konnte, weil ein anderer sich ihm liebevoll zugewandt hat. Wo es uns gelingt, einen Menschen wieder zurück ins Leben zu holen, da wird schon hier und jetzt ein Stück vom Himmel sichtbar. Vorhin haben wir im Psalm gesungen, wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Gebe uns Gott dazu Mut und Fantasie, Liebe und einen langen Atem. Amen. Du Gott des Lebens und der Barmherzigkeit, weise allen, die dir vertrauen, den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden.